SR3 Saarlandwelle. Guten Abend aus dem Leben.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SR3 aus dem Leben. Mein Name ist Uwe Jäger und ich unterhalte mich hier jede Woche mit meinen Gästen über spannende Dinge aus dem Leben. Heute mit Emmanuel Peter Falvy, besser bekannt als Alphonse. Der Kabarettist, Fernsehmoderator und Geschichtenerzähler erzählt in seinem Programm Alphonse jetzt noch Deutscherer auf humorvolle und ergreifende Weise die Geschichte, wie er Deutscher wurde und die Geschichte seiner Großmutter, seiner Grand-Mère Erika, die Auschwitz überlebt hat. Und diese Geschichte zeigt auch heute mit uns bei SR3 aus dem Leben, worüber ich mich sehr freue. Hallo Emmanuel.
Bonjour.
Schön, dass du da bist. Bonjour.
Bonjour. Ich freue mich auch.
Alphonse oder Emmanuel? Was ist dir lieber?
Alphonse gerne. Heute Alphonse. Bin ich gerne Alphonse, für euch auch.
Alphonse, lass uns darüber sprechen, wie du Deutscher geworden bist. Mhm. Angefangen hat alles mit einem Brief, den dir der damalige Bürgermeister von Hamburg und spätere Bundeskanzler Olaf Scholz geschrieben hat, mit der Frage: Alphonse, jetzt sind Sie schon so lange in Deutschland, wollen Sie nicht Deutscher werden? Was hast du gedacht, als du den Brief von Olaf Scholz im Briefkasten hattest?
Zuerst habe ich gedacht, das ist ein Fake. Ich dachte, dass der Bürgermeister mir persönlich schreibt, ist wahrscheinlich, also irgendjemand will mich verarschen. Irgendwann habe ich verstanden, das ist wirklich ein Brief an mich. Später habe ich, also zuerst war ich sehr, sehr geehrt. Mhm. Und dann habe ich erfahren, dass diesen Brief hat er 150.000 Leute geschickt. Aber das war so gemacht, dass du wirklich das Gefühl hattest, das ist ein Brief an einem persönlich. Und dann wusste ich nicht, will ich Deutscher werden, will ich nicht Deutscher werden. Ich war schon mehr als 30 Jahre in Deutschland. Und hatte mich wirklich nie die Frage gestellt, will ich Deutscher werden oder nicht.
War kein Thema für dich?
Kein Thema für mich. Ich brauchte es nicht. Das Einzige, was ich nicht durfte, ist wählen. Aber ich durfte in Deutschland wohnen, arbeiten. Warum Deutscher werden? Aber warum nicht? Mhm. Und genau, und da fing eine lange Phase an, die sehr unruhig war. Für mich, wo ich mich wirklich gefragt habe, will ich das nicht, keine Ahnung, mal ein Tag ja, ein Tag nein. Ich habe erfahren, man darf auch Deutscher und Franzose sein. Das war für mich schon mal interessant, dass ich dann beide Pässe habe. Ich habe gedacht, ich habe die Hälfte meines Lebens in Deutschland, die andere Hälfte in Frankreich verbracht. Eigentlich würde das mir gut passen, aber es gab immer mal diese Geschichte. Was hätte meine Großmutter dazu gesagt? Meine Großmutter, die Auschwitz überlebt hatte, die mir schon als Kind sehr viel darüber erzählt hatte und sie lebte nicht mehr, aber was hätte sie gesagt? Und da fing eine Phase für mich an, wo ich angefangen habe, sehr viel an meine Großmutter zu erinnern. Ja, und daraus habe ich ein Theaterstück gemacht, also letztendlich eine wahre Geschichte, wo ich erzähle all das, was in meinem Kopf passiert ist, will ich das machen, will ich das nicht. Ich erzähle viel von meiner Großmutter, eine großartige Frau, und dass ich am Ende es doch gemacht habe. Also ich bin Deutscher und Franzose, ich bin beides, seit 2017, glaube ich. Ja, du weißt es besser als ich.
Also eine sehr bewegende Zeit, und da hat sich was in Bewegung gesetzt bei dir eben auch. Bevor wir uns gleich noch ein bisschen intensiver über deine Großmutter unterhalten, die, wie du sagst, eine großartige Frau war, und über deinen Weg, Deutscher und Franzose zu werden, verrat uns doch, wie bist du Anfang der 90er, 1991, überhaupt nach Deutschland gekommen?
Also ich bin nach Deutschland gekommen, weil das immer mein Traum war, in Deutschland zu leben. Ich weiß, wenn ich das sage, glaubt es kein Mensch. Es ist auch nicht glaubhaft. Das war ein Zufall. Also es war nie mein Traum, in Deutschland zu leben. Ich als Franzose, du träumst nicht, in Deutschland zu leben. Aber damals, Militär war Pflicht in Frankreich.
In Frankreich. Mhm.
Und ich war fertig mit meinem Studium, und das Militär hat mich gerufen und gesagt, so, jetzt musst du. Und ich wollte nicht, niemand wollte, weil Militär in Frankreich ist ganz schlimm. Und das war nicht so wie in Deutschland, dass du mal nach Berlin konntest oder mal irgendeinen Brief nach dem Motto, das ist gegen meine Philosophie und so. Nee. Weil sonst hätte das jeder gemacht, das wusste das Militär. Die haben gesagt, stopp, wir brauchen euch, ihr müsst. Und es gab eine seltene Ersatzmöglichkeit, da musste man studiert haben, aber das hatte ich. Und man konnte in einer französischen Firma im Ausland arbeiten. Und ich war damals, habe ich gejobbt bei Canal Plus, der PTV-Sender von Frankreich, und ich habe da gefragt, seht ihr eine Möglichkeit? Und der Direktor sagte mir, du, wir haben viele Canal Plus Ausland, wir haben viele Tochterfirmen, warum nicht? Und er zeigt mir eine Karte, wo du sagst, also Canal Plus gab es in Spanien, in Italien, in der Karibik und so, da habe ich angefangen zu träumen.
Du hast sie schon am Strand liegen sehen.
Ja, ja, genau, absolut, ja, genau, toller Militärdienst. Und er sagt, Deutschland. Und ich sage, nee, aber warum und so. Und er sagt, ja, ich habe gesehen in deinem Lebenslauf, du hast Deutsch in der Schule gehabt. Ja, okay, aber ich hatte auch Physik in der Schule gehabt. Also. Und er sagt, nee, nee, Deutschland, das ist das Karibik von Europa. Also das wirst du schon so. Und ich habe gedacht, komm, das ist immerhin besser als Militär. Sollte 16 Monate dauern. Und ich war mir absolut sicher, 16 Monate und kein Tag länger, dann bin ich zurück in Frankreich. Und das war vor 34 Jahren. Und ich bin immer noch in Deutschland.
Erinnerst du dich noch an deinen ersten Tag, als du ja, in der Karibik Europas angekommen bist?
Ja, ja, sehr. Und zwar, ich sollte meine Truhe, ich hatte eine Truhe, weil 16 Monate, ich brauchte viel Klamotten. Ich hatte eine Truhe per Zug kommen lassen. Und es war geplant, dass ich das 48 Stunden liegen lassen durfte da bei der Gepäckaufbewahrung. Und ich kam an, um das zu holen und der Typ wollte Geld. Ich habe gesagt, nein, nein, also, gucken Sie mal, auf dem Ticket steht 48 Stunden, ist kostenlos. Er sagte, ja, ja, aber das ist jetzt 48 Stunden und 10 Minuten. Und ich habe gedacht, er macht einen Spaß, ne? Aber er macht ja keinen Spaß. Und da habe ich gleich mal ein interessantes Wort gelernt, Überziehungsgebühr. Habe ich mich gleich mal notiert und dachte, okay, diese 16 Monate werden interessant sein.
Willkommen in Deutschland. Mhm. Du hast schon gesagt, du hast in der Schule Deutsch gelernt, aber gab es sonst einen Bezug zu Deutschland? Warst du vorher mal da gewesen? Oder?
Also ja, wegen einem Austauschschüler, ne, der kam und ich kam. Aber ansonsten nicht viel. Ne?
Also, wo warst du für den Austausch? Wie viele von uns
war, da warst? Ich war zweimal. Einmal in Saarbrücken tatsächlich. Ach, und einmal in Bayern, in einem Bauernhof. Ein sehr merkwürdiger Bauernhof, wo es eine Katze gab, die ein Holzbein hatte. Das kann ich noch sehr gut erinnern. Die Katze war im falschen Moment in der Kreissäge.
Oh, aber nett, dass man ja ihr dann quasi eine Prothese gebaut hat. Ne?
Ja, die Prothese war ein bisschen Geschmackssache. Das war eigentlich nur der Knochen, aber gut.
Und die Erinnerung an Saarbrücken? Also damals die
da war keine Katze mit Holzbeinen. Also da war es etwas normaler.
Alphonse, heute ohne orangefarbene Jacke, erkennen dich die Leute da?
Ich weiß es nicht. Ihr müsst sagen, ich habe die Jacke, soll ich die holen?
Ja, dann, wenn ja, du sie dabei
okay,
hast.
Ja, kein Problem. Damit's
keine Verwechslung.
Genau, dann so lange kannst du ein bisschen singen und so, damit die Leute
das was hören. Keiner, dass ich singe. Dann sind alle gleich weg. Aber wie ist es, wenn du ohne Jacke unterwegs bist? Dann
da erkennt mich niemand, zum Glück. Das ist meine Privatsache dann.
Dann bist du inkognito unterwegs.
Ja, genau. Da bin ich inkognito. So, sorry, jetzt bin ich wieder am Mikrofon und ich rolle.
Die wird gut gehütet, deine orangefarbene Jacke.
Ja, ja, absolut, na klar.
Mehrfach verpackt.
Ja, genau.
So. Hast du mehrere davon? Oder?
Nein, ich habe leider nur eine, weil also ich habe sie zufällig in einem, weißt du was, ich mache die einfach mal auf dem Sitz. Dann
erkennt dich.
Genau. Ja. Und ich habe die zufällig gefunden in einem Kostümfundus vor 25 Jahren. Und habe sofort gesehen, okay, diese Jacke, also mit der will ich was machen. Was ich nicht wusste, ist, sie kommt aus der DDR. Sie ist sehr, sehr selten. So selten, dass ich, als ich verstanden habe, die ist wichtig für mich, eine zweite gesucht habe und nie gefunden. Und ich habe wirklich gesucht, das kannst du mir glauben. Also ich war in Secondhand-Läden im Osten. Ich habe Studenten beauftragt, sucht eine und findet eine. Kein Ergebnis, dann war ich im MDR und habe diese Jacke gezeigt und gesagt, wer hat noch eine, bitte, bitte schickt mir. Ich habe also ganz viele merkwürdige DDR-Jacke geschenkt bekommen, also vielen Dank an alle, die das geschickt haben, aber die nicht. Und ich habe bei eBay, also alles. Und jetzt habe ich aufgegeben. Ich werde die wahrscheinlich nie finden.
Und jetzt wird sie immer gut verpackt und gehütet, wenn du unterwegs bist.
Na sicher.
Aber was macht die so besonders, dass die scheinbar verschwunden ist über die Jahre, Jahrzehnte?
Das weiß ich nicht. Es ist eine magische Jacke. Also, und die, also modisch gesehen, mit einem Puschelmikrofon, sie harmoniert sehr gut.
Hattest du die auch bei deiner Einbürgerung an?
Ja, klar. Also, es gibt ein Foto, wo ich mit Olaf Scholz Handshake mache mit meiner Jacke. Ja, natürlich. Ohne geht's ja nicht.
Die durfte dich fehlen.
Ja, genau.
Wie war aber die Einbürgerung für dich? Ich glaube, du musstest sogar auch einen Einbürgerungstest machen.
Ja, klar, klar. Also, war kein bevorzugtes Prozess, sondern es war ein ganz normaler Prozess. Ich musste den Einbürgerungstest machen. Ich musste einen Sprachtest. Ich musste sehr, sehr viele Formulare ausfüllen. Und dann kam dieser magische Tag, wo, weil das Gesetz sagt, also du musst Einbürgerungstest machen, Formular ausfüllen etc., aber du bist noch immer noch kein Deutscher, sondern du wirst in dem Moment Deutscher, wenn du deine Einbürgerungsurkunde anfasst. Wirklich in dieser Sekunde wirst du Deutscher. Und das war im Hamburger Rathaus, da gab es eine Zeremonie, nicht nur für mich, sondern für viele Menschen, die in dieser Zeit eingebürgert worden waren. Und genau, dann war also viele Leute in dem Saal, eine Bühne, Olaf Scholz hinter seinem Pult, der hat eine Rede gehalten und irgendwann sagt er meinen Namen und ich stehe auf, ich gehe hin, in seiner Hand hat er meine Einbürgerungsurkunde, er gibt sie mir, ich fasse die an und hopp, von einer Sekunde auf die andere bin ich Deutscher geworden. Es war ein großer Moment, ganz großer Moment.
Was hat das zu so einem großen Moment für dich gemacht?
Also zum einen, dass es die Hälfte meines Lebens war, jetzt mittlerweile sogar mehr als die Hälfte meines Lebens, dass ich in Deutschland verbracht habe. Zum anderen meine Familiengeschichte natürlich. Und auch, dass ich dieses Land eigentlich lieben gelernt habe. Na, also das ist, wie gesagt, also ich dachte, ich bleibe 16 Monate und ich bin zufällig gekommen, aber nicht zufällig geblieben. Also ich bin geblieben, weil ich es wollte und weil ich es will und weil ich es liebe und auch weil ich mir Sorgen mache mittlerweile um das Land. Aber es ist eine bewusste Entscheidung und das war ja irgendwie wie so ein Liebesbeweis oder so, dass ich gesagt habe, ja, ich will Deutscher werden.
Was liebst du ja an Deutschland und an uns Deutschen?
Auf viele Dinge, aber ich glaube vor allem diese Reife in der Gesellschaft, dieser Kompromissbereitschaft, damit man zusammenlebt, letztendlich, damit man zusammenleben kann. In Frankreich, man ist nur am Kämpfen. Ihr kennt alle Asterix, ne? Es ist nichts erfunden. Es ist nur gut beobachtet, aber es ist nichts erfunden. Es ist so, dass man, also in Frankreich, man kämpft alle, also alle kämpfen, genau wie im Dorf von Asterix, ne? Mit den Fischen, mit den stinkenden Fischen, haut man sich auf die Fresse und so. Das ist so. Gut, zum Ende des Tages, dann gibt es ein am Lagerfeuer, ein großes Essen mit Wildschweinen und außer einer dürfen alle mitmachen. Ne? Das ist auch so tatsächlich in Frankreich. Also man versöhnt sich immer wieder. Aber es ist immer ein Kampf. Und ich finde in Deutschland, und das hat mir wirklich also vom Anfang an gut gefallen, gibt es eben diese Möglichkeit, diese Bedürfnis, mehr als Möglichkeit, diese Bedürfnis, dass man sagt, okay, du denkst so, ich denke so. Aber wir gehören beide dazu. Jetzt suchen wir einen Weg und den finden wir auch, den du ein bisschen scheiße findest, den ich ein bisschen scheiße finde. Aber irgendwie ist es ein Weg, womit wir beide leben können. Das ist so schön und das ist so reif, so erwachsen einfach. Das ist Deutschland und das ist toll.
Was sich ja auch ein bisschen verändert hat in Deutschland, ne? Dass man irgendwie auch ja, diesen Kompromiss vielleicht ein bisschen verlernt hat. Ne? Ist es ja auch, wie du sagst,
dass ich glaube schon, dass es Sorgen macht. Es gibt im Moment so ein bisschen so Megafonbrüllen Meinungen und so. Ne? Die sogenannte Social Media haben sicherlich da was dazu beigetragen. Aber umso wichtiger ist es, dass man zum einen das man sich daran erinnert oder bewusst macht, dass Deutschland da wirklich ganz vorne ist und dass man das nicht verlernt, dass man das vor allem, wie soll ich das sagen, also beibehält, vielleicht noch verbessert, noch also schätzen lernt.
War das auch mit ausschlaggebend dafür, eben, ja, dass die Deutschen so ein bisschen anders ticken, dass du gesagt hast, ich will neben dem Französischen auch den deutschen Pass haben, ich will auch Deutscher werden?
Ja, also rundum, ich würde sagen, ich fühle mich wohl in Deutschland. Ich liebe dieses Land. Ich weiß, dass ich bleiben will. Ich will auch mitgestalten. Ich will, das war das.
Du hast uns schon ein bisschen von deiner Grand-Mère, von deiner Großmutter erzählt. Sie war eine großartige Frau, sagst du über sie. Was hat sie so besonders und großartig für dich gemacht?
Vieles. Sie war jemand, die immer ein Lächeln im Gesicht hatte. Immer. Ich kenne sie nicht schlecht gelaunt oder so, habe ich sie nie gesehen. Sie war jemand, die das Leben wirklich liebte. Und sie war jemand, die auch es, was ich als Kind nie verstanden habe. Sie hat es geschafft, die Deutschen nicht zu hassen. Und ich habe mir immer gedacht, oder ich habe ihr auch immer gesagt, das ist nicht normal, dass du die Deutschen nicht hasst. Ist ja normalerweise mit dem, was du erlebt hast, du solltest die Deutschen hassen. Und sie hat das nie wirklich erklärt. Sie hat mir immer gesagt, später wirst du das verstehen. Ich werde dir das erklären. Versprochen. Und immer, als sie etwas versprochen hat, hat sie es immer eingehalten. Und dann irgendwann ist sie gestorben, ohne das zu erklären. Und ich habe gedacht, eigentlich passt das zu ihr nicht, dass sie ihr Versprechen nicht einhält. Und daran sieht man, dass es eine großartige Frau war. Sie hat es eingehalten. Sie hatte etwas für mich hinterlassen, was ich viel, viel später gefunden habe. Aber das war ihr total bewusst, dass ich das viel später finde. Wahrscheinlich in ihrer Idee war ich endlich mal so weit, war ich endlich mal so reif, dass ich es verstehen konnte. Und genau, und sie hat für mich etwas ganz, ganz Tolles hinterlassen. Ich sage jetzt nicht was, weil das sage ich im Stück. Das ist das Ende vom Stück. Ja, das Stück ist wirklich sehenswert. Ich sage nicht das nur, weil ich es selber spiele, sondern weil letztendlich sehr, sehr viele Leute das schon gesehen haben und mir sagen, erzähl nicht zu viel. sondern wir sagen schon durch Mundpropaganda, dass die alle das Stück... Und das, was mir auch sehr gut gefällt, ist, dass es mittlerweile... sehr viele Generationen, also ganz oft kommen auch Familien von Enkelkinder bis Großeltern zu diesem Stück. Es kommen auch viele Jugendliche, weil es ist mittlerweile auch ein Schulprojekt, also es kommen Schulklassen auch. Und das gefällt mir sehr gut. Einfach. Und deshalb will ich auch nicht das ganze Stück her spielen. Das würde keinen Sinn machen.
Wann hast du das erste Mal davon erfahren, dass deine Großmutter in Auschwitz war?
Wahrscheinlich als Baby. Das weiß ich nicht so richtig, aber das war immer Teil meines Lebens.
Deine Großmutter hat viel mit dir über Auschwitz geredet. Was hat sie dir erzählt?
Sie hat, also als ich klein war, natürlich mit Worten für Kinder einfach mal davon erzählt. Ne? Und dann später, sie ging auch ganz oft in Schulen und hat mit den Kindern, mit den Jugendlichen darüber erzählt, dass... Also ihrer Meinung nach war es gab eine große Gefahr, dass es wiederkommt. Und sie wollte alles tun, damit es nicht wiederkommt. Und lange habe ich geglaubt, das ist Quatsch. Jetzt haben die Menschen gelernt, es wird nicht wiederkommen. Aber so wie die Entwicklung momentan ist, ich befürchte, sie hatte recht.
Deswegen auch dein Stück, um ja, die Erinnerung auch daran wach zu halten. Warum war deine Großmutter in Auschwitz?
Also sie war in Auschwitz, weil sie jüdischer Abstammung war, aber sie war vor allem, also es ist ein bisschen eine verrückte Geschichte, ihr Schwiegervater, den sie sehr, sehr liebte, wurde geschnappt von den Nazis und also eigentlich, ich sag von den Nazis, das stimmt so nicht. Also die Leute, die ihn festgenommen haben, waren Franzosen. Also die Nazis haben schon ganz gute französische Hilfe gehabt. Genau, und als sie erfahren hat, dass er festgenommen wurde, wollte sie ihn nicht alleine lassen. Sie hatte natürlich keine Ahnung, dass die in Auschwitz landen würden, dass er innerhalb von ein paar Sekunden sowieso tot wäre. Also der wurde vergast. Sie wollte ihm helfen und sie wurde dann mitgenommen.
Wenn das richtig ist, hast du deine Großmutter dann als Kind auch häufig zu so Jahrestreffen von Überlebenden begleitet.
Ja, genau.
Was hast du da für Erinnerungen und wie hast du diese Treffen damals auch erlebt?
Also für mich, das war ein Fest. Es gab Kuchen. Es war, also als ich Kind war, da waren noch viele Überlebende. Das heißt, es war wirklich ein großer Saal, den sie immer, also jedes Jahr gemietet haben. Und dann gab es Kuchen tatsächlich, was man kaufen konnte für einen guten Zweck. Und deshalb sagte immer meine Großmutter, du musst Kuchen essen, weil ich muss das kaufen, weil es ist für einen guten Zweck. Außerdem gab es Tombola und ich durfte die Tickets da verkaufen, also genau, die Lose verkaufen. Also das fand ich ganz toll. Also als Kind, das war für mich eher ein Fest mit tollem Kuchen. Und es gab aber ein Ding, woran ich noch sehr, sehr gut erinnere. Es gab jedes Jahr neue Überlebende, die vielleicht bis dahin entweder nichts wussten von diesem Verein, wahrscheinlich wussten die davon, aber noch nicht den Mut hatten, dahin zu gehen. Das heißt, jedes Jahr gab welche, die kamen zum ersten Mal. Und dann war es immer so, dass sie versucht haben, Leute aus dem Konvoi, wo sie waren, oder aus der Baracke, wo sie waren, wiederzufinden. Das heißt, es gab immer wieder pro Treffen, keine Ahnung, 10, 20 Ansager am Mikrofon. Wir haben hier jemand, der war im Konvoi so und so, Nummer so und so, Tattoo Nummer so und so und möchte wissen, ob er eventuell jemanden kennt. Ne? Und immer wieder kam zu unglaubliche Szenen, wo eine kam und sagte, kannst du mich erinnern, kannst du mich erkennen? Hey, natürlich, wir waren zusammen und so. Und das war extrem emotional. Daran kann ich mich gut erinnern. Das gab es fast jedes Mal.
Wie ist es deiner Großmutter gelungen, Auschwitz zu überleben?
Sie ist geflüchtet während diesen Todesmarschen. Ne? Also gegen Ende vom Krieg wurden die KZ dann entleert, weil die Nazis wollten das nicht zeigen. Und dann gab es Konvois zu Fuß, die extrem hart waren. Also jeder, der nicht gehen konnte, wurde erschossen. Und da hat sie es geschafft, mit zwei Kameradinnen zusammen zu flüchten von so einem Konvoi. Wahrscheinlich hat sie geahnt, wenn wir das nicht machen, war es das. Das war extrem natürlich risikovoll, ne? Aber die haben es geschafft.
Ich hatte auch schon Gäste, Holocaust-Überlebende, die gesagt haben, ich konnte lange nicht über meine Geschichte und Erlebnisse sprechen. Ich musste erst ein gewisses Alter erreichen, um darüber sprechen zu können. Deine Großmutter hat offenbar dann schon früh darüber gesprochen. Was glaubst du, was
mit? Ich glaube, es gab auch eine Zeit, also eine Latenzzeit, wo es nicht rauskam. Das weiß ich nicht von ihr, aber von anderen weiß ich, dass als die ankamen, ne, also direkt, haben die erzählen wollen. Die haben gesagt, wir müssen euch erzählen, das war so schlimm und etc. Und die Leute sagten, du, bei uns war es auch schlimm, ne? Wir hatten nicht jeden Tag Fleisch und so, ne? Und dann haben die geschwiegen. Dann haben die verstanden, wir können nicht erklären, was wir, also, oder wir werden nicht verstanden. Und dann ist, glaube ich, bei allen wirklich so ein Stopp gewesen. Und das hat sicherlich, also Jahre gedauert. Mein Gefühl ist, als ich geboren bin, war es für meine Großmutter auch ein Sieg gegen die Nazis. Also das Leben geht doch weiter.
Ich habe einen Enkel.
Und, genau. Und möglicherweise war das vielleicht eine Hilfe, dass sie anfing, dann darüber zu erzählen.
Du hast erzählt, deine Großmutter Erika hat dir immer gesagt, sie wollte die Deutschen nicht hassen. Ihr ist es gelungen, auch mit den Erlebnissen, die sie in Auschwitz gemacht hat, den Deutschen zu verzeihen. Wie ist ihr das gelungen? Was hat sie dir über das Verzeihen mitgegeben?
Ich weiß nicht, wie es ihr gelungen ist. Ich glaube, das ist eine Charaktersache. Also ich glaube, das war in ihr. Es gab sicherlich eine Zeit am Anfang, wo sie die Deutschen gehasst hat, aber sehr schnell hat sie verstanden, ich will nicht die Deutschen hassen. Das bringt mir gar nichts, das bringt niemand was. Eigentlich will ich, also Hass ist nie eine Lösung. Das ist natürlich großartig, wenn du das erlebt hast, es zu schaffen, nicht zu hassen. Das ist so groß. Ne? Ja, sie war einfach so groß. Und sie hatte recht. Also Hass ist nie eine Lösung, das ist ganz sicher. Aber es zu schaffen, nicht zu hassen, ist eine Leistung.
Sie hat angeblich auch Kontakt dann gehabt mit einem Aufseher, der versucht hat oder mit dem sie in Kontakt gekommen ist.
Genau, es gibt ein KZ, also eigentlich in diesem Verein für die Überlebenden haben die irgendwann einen Brief bekommen, dass jemand mit in Kontakt haben möchte. Und es war ein Deutscher, der KZ-Aufseher war. Und da gab es große Aufregung, wie kann er das und etc. Und meine Großmutter hat Kontakt mit ihm aufgenommen, ja.
Was hat sie dir erzählt über diese Treffen? Und
eigentlich war das ein Treffen, wo sicherlich ein Stück Versöhnung passiert ist.
Unglaublich, dass so eine Versöhnung auch möglich war und ist zwischen Menschen. Mhm. Ja. Du hast ja gesagt, du bist als Kind, hast du sie oft gefragt, wie gelingt es dir, die Deutschen nicht zu hassen und auch zu verzeihen? Und sie hat gesagt, das verstehst du jetzt vielleicht noch nicht, aber vielleicht irgendwann. Genau. Hast du es mittlerweile?
Ja, ich glaube, ich habe es verstanden. Ich glaube, ich habe verstanden und das ist ungefähr das, was ich gesagt habe. Sie hat verstanden, dass Hass nichts bringt. Und das ist so. Hass bringt niemand was. Aber es ist ein Reflex, das ist ein menschlicher Reflex.
Immer mehr Zeitzeugen sterben, ist ein Stück auch ein Versuch und ein Beitrag zu der Frage, wie man die Erinnerungskultur auch wachhalten kann, die Erinnerung an die Verbrechen der Nazis oder auch an Auschwitz, wenn die Überlebenden nicht mehr da sind?
Nee, mein Stück ist kein Versuch davon, mein Stück ist ein Stück. Also mein Stück ist ein Stück, wo man übrigens viel lacht, ne? Also nicht, dass ihr denkt, man weint oder man ist betroffen den ganzen Abend. Das ist ein lustiges Stück. Es ist ein Stück, wo man viel lacht, aber es gibt Momente, wo es leiser wird, ne? Und das ist kein intellektueller Stück über Erinnerungen etc. Nein, es ist wirklich das Stück, wo ich erzähle, wie ich Deutscher geworden bin. Mhm. Und es ist ein lustiges Stück mit Momenten, die weniger lustig sind. So, ne? Und tatsächlich, als dieses Stück da war und als mir viele Leute gesagt haben, zum einen, wie toll dieses Stück ist, aber auch zum anderen, was das mit denen macht. Und dann kam man auch noch andere und sagte mir, weißt du was, die Zeitzeugen sind so gut wie alle gestorben und wir brauchen wir brauchen Sachen, Dinge, Initiative, Ideen, wie man diese Erinnerung wahrhält. Und dein Stück ist super dafür. Das war mir nicht klar. Aber ich habe verstanden, was die damit meinen. Und so ist peu à peu die Idee entstanden, dass Schulklassen kommen könnten. Es sind auch viele Lehrkräfte gekommen und haben mir gesagt, oh, meine Schüler müssen das unbedingt sehen. Und ich wollte nie in Schulen spielen. Das ist, sondern ich wollte, dass die Schüler in Theatern kommen. Es funktioniert immer so, dass die kommen, also die kriegen von uns, also ich habe mittlerweile eine Stiftung, die Grand-Mère-Stiftung, und von der Stiftung bekommen die einen Monat vorher Material, was die in den Klassen dann besprechen, bearbeiten können. Das ist Material über diese ganze Zeit und auch über deutsch-französische Freundschaft und etc. Dann sehen die das Stück, wie gesagt, in einem normalen Termin mit normalen Zuschauern. Und das ist toll, weil das ist für viele Schülerinnen und Schüler das erste Mal, dass sie ins Theater gehen. Ne? Und das heißt, alles ist ein Erlebnis. Nicht nur das Stück, sondern die anderen Leute, die alte Säcke, wie sie immer sagen, die lachen an komischen Stellen, wo es nicht lustig ist. Und da, wo wir es lustig finden, lachen die nicht. Oder all das, was wir im Theater gar nicht mehr merken. Ne? Der Preise der Getränke zum Beispiel ist auch immer ein Thema. Oder warum ist es so spät und etc. Und am nächsten Tag gehe ich dann in die Schule. Wenn es mehrere Schulen sind, dann finden wir einen Ort, wo wir es machen können. Und dann mache ich mit denen einen Workshop über Demokratie. Also das heißt, wir reden ein bisschen über das Stück. Die haben immer ein paar Fragen, die beantworte ich auch gerne natürlich. Aber eigentlich reden wir nicht über gestern, sondern über heute und morgen. Mhm. Also über Demokratie. Es gibt immer mal welche, die sagen, Demokratie finde ich nicht gut, das funktioniert nicht und etc. Dann entsteht eine super Debatte. Und ich sorge nur dafür, dass alle was sagen und dass sie sich zuhören.
Du hörst vor allen Dingen den Schülerinnen und Schülern auch viel zu.
Das stimmt.
Was kriegst du da zu hören? Du warst jetzt mittlerweile in über 100 Schulen.
Ja.
Was hast du da erlebt, auch in der Begegnung mit den Schülerinnen und Schülern?
Ganz, ganz viel. Ich glaube, das, was ich überall erlebe, ist, das tut den Jugendlichen so gut, zugehört zu sein. Also die haben alle das Gefühl, man nimmt die nicht ernst, man nimmt die nicht wahr, man hört denen nicht zu. Also das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr geteiltes Gefühl. Das andere ist, dass die auch das Gefühl haben, diese Gesellschaft ist von alten Menschen gemacht, für alte Menschen. Und wo sind wir? Die Dinge, die entschieden werden, haben Konsequenzen, die diese alte Säcke gar nicht erleben werden. Also das kommt auch also immer wieder. Und es gibt einen Großteil, die sagen, Demokratie ist toll, das müssen wir verteidigen. Aber auch einige und nicht weniger, die sagen, Demokratie ist scheiße.
Was?
Das funktioniert nicht, das dauert zu lange, die sind nur am Streiten, an nichts entscheiden etc. Wir brauchen was Autoritäres.
Und wie laufen dann die Diskussionen ab, wenn zum Beispiel ein Schüler oder eine Schülerin sagt, Demokratie ist scheiße, ich könnte mir auch eine Diktatur vorstellen oder eine,
genau, das gibt
Typ
es,
mit, ne? einer starken,
ja,
Hand.
Ja, genau, das gibt es. Also oft gibt es einen Streit in der Klasse und dann lasse ich den ein bisschen streiten und irgendwann sage ich, stopp, jetzt frag ihn mal, warum er das meint. Ne? Und dann kommen Dinge, die Leute gar nicht wussten, ne? die andere Schüler nicht wussten. Und dann versuche ich immer, so eine kleine Technik, die ich irgendwo mal erfahren hatte, gelernt hatte, versuch mal zusammenzufassen, was er gesagt hat, und er soll sagen, ob er sich richtig verstanden hat oder nicht. Und solange er nicht er das Gefühl hat, ich bin nicht verstanden, so habe ich es nicht gesagt, dann musst du das ändern, bis du es richtig zusammengefasst hast in seinen Augen. Und umgekehrt, also mit anderen Worten, ich versuche eine Diskussion zu organisieren, die, wie soll ich das sagen, wo jeder mindestens das Gefühl hat, er oder sie wurde zugehört. Oft gibt es dann Argumentation, ne? Also wenn einer sagt zum Beispiel, funktioniert alles nicht und die Ausländer müssen alle raus und wir bauen hier eine Diktatur und etc. Und dann kommen welche mit Statistiken zum Beispiel, um zu zeigen, das stimmt nicht, die Ausländerkriminalität ist nicht so, wie du die sagst oder dies und das und etc. Und das kommt nicht von Ausländer sein, sondern das kommt von arm sein. In Armut gibt es tatsächlich mehr Kriminalität und solche Dinge. Das hört der Populist nicht zu. Eindeutig. Und mittlerweile habe ich auch verstanden, die Populisten und auch die uns jetzt gerade hören, falls es welche gibt, ne, sind in einem hochemotionalen Zustand. Sie sind genervt, frustriert und etc. Gegen Emotionen hilft Fakten nie. Gegen Emotionen, du kannst nicht mehr einfach rationell denken. Und was ich ein paar Mal versucht habe, ist, also ne, wenn einer wirklich gesagt hat, Diktatur ist doch besser. Oder zumindest lass uns mal ausprobieren. Und ich bemerkt habe, dass mit Fakten niemand ankommt, versuche ich einfach mal zu fragen, gibt es, also es gibt oft einfach Flüchtlinge in den Klassen, ne? Gibt es hier jemanden, der in einer Diktatur aufgewachsen ist? Und neulich zum Beispiel hatte ich eine Klasse, wo drei Mädels sich gemeldet haben. Eine aus Eritrea, eine aus Syrien, eine aus dem Iran. Und dann habe ich gesagt, würdet ihr mal erzählen, wie das war? Und die haben alle drei unterschiedliche Dinge, aber schreckliche Dinge erzählt. Und das war so wahr, ne? Das war nicht mehr Fakten, das war nicht mehr Kurven, das war nicht mehr Geschichte und so, sondern das war aus dem Leben. Also die eine hat erzählt zum Beispiel, dass die ihr Vater holen wollte, weil er einen Witz über Assad gemacht hatte. Nicht im Fernsehen oder so, sondern also in einem, also mit Kollegen. Und die kamen, die haben den Vater nicht gefunden und dann haben die den Großvater genommen, der gar nichts gemacht hatte und der lebt nicht mehr. Solche Dinge, ne? Kein Prozess, kein gar nichts und etc. Und danach dieser Populist, also er hat nichts gesagt, er hat das alles zugehört und danach kam er zu mir, als alle weg waren. Er hat sich nicht getraut, das vor allen Leuten zu sagen, aber als es alles fertig war, kam er zu mir und sagte, du, ich danke, sagte er, und ich werde es mir anders überlegen. Oder ich werde es mir überlegen. Und das fand ich schon mal sehr stark.
Erschreckt dich das aber nicht, wenn du dann von der Klasse bist und junge Leute sagen, Mensch, lass es uns doch mal mit einer Diktatur probieren? Oder?
Was mich erschreckt ist, dass eine Partei, die anerkannt rechtsextremist ist, so mächtig ist. Das auch noch in Deutschland. Dass Sätze wie, das Problem ist, dass Hitler immer als böse dargestellt wird, dass solche Sätze angenommen werden als eine Meinung. Das ist keine Meinung. Also Rassismus, Antisemitismus ist keine Meinung. Das ist Straftat.
Was willst du den jungen Leuten mitgeben bei deinen Besuchen in den Schulen auch?
Dass sie die Zukunft sind und dass die auf jeden Fall mitgestalten sollten, müssten, weil das deren Zukunft ist. Also ich bin in einigen Jahrzehnten tot, aber die noch nicht. Und solche Gedanken wie, lass uns mal mit einer Diktatur versuchen und wenn es nicht gut war, dann machen wir was anderes. Das gibt's nicht. Also es gibt keine kleine Diktatur, es gibt nicht Diktatur mal zum Ausprobieren. So Schnupperstunde für Diktatur gibt es nicht.
Diktatur light, ja.
Genau.
Du gibst ihnen auch zum Schluss immer einen Satz mit.
Das ist ein Zitat von einem anderen Auschwitz-Überlebenden, von Simon Wiesenthal. Und Simon Wiesenthal hat lange überlegt, wie konnte so eine Gesellschaft so schnell abdriften, ne? Und er hat genau diesen Satz gesagt, was ich eigentlich ziemlich zum einen toll finde, aber zum anderen leider sehr aktuell. Damit das Böse gedeiht, braucht es nur gute Menschen, die nichts unternehmen. Und ich sage denen immer, ihr seid gute Menschen, eindeutig, ne, lieber Jugendliche, aber seid bitte nicht die gute Menschen, die nichts unternehmen.
Wie sind die Reaktionen dann?
Die fotografieren das Zitat, also ich projiziere das, die fotografieren das und wollen das erstmal im Smartphone haben, was ich schon mal, also eine tolle Alternative zu Social Media finde. Und meistens ist es etwas, wo, ich glaube, das macht so einen Weg in den Köpfen.
Was nimmst du mit von deinen Gesprächen mit den Schülerinnen und Schülern und den Besuchen in den Schulen für dich?
Viel Energie. Also ich habe das Gefühl, dass ich etwas zurückgebe und das ist ein sehr gutes Gefühl.
Viele sprechen davon, dass unsere Demokratie gefährdet ist. Wie erlebst du das? Wie gefährdet siehst du unsere Demokratie?
Ich glaube, die ist gefährdet. Ich glaube, die ist, also wir haben lange gelebt in einer, also mit einer Illusion, dass Demokratie selbstverständlich ist. Mhm. Wir dachten alle, die Demokratie wird sich überall durchsetzen. Das war die Idee, ne? China kommt mit in dem Welthandel und dann werden die eine Demokratie automatisch. Und alle Länder werden erkennen, Demokratie ist die Zukunft. Das ist so eine große Illusion, wie wir jetzt merken. Und interessanterweise haben wir uns nie die Frage gestellt, und wenn jemand Demokratie angreift, wie verteidigt sich die Demokratie? Wie wehrt sich die Demokratie? Genau wie wir uns gar keine Gedanken gemacht haben über, wie kann sich Europa wehren. Man hatte das Gefühl, das wird schon. Also Kriege gehören der Vergangenheit. Das ist natürlich also verlockend, ne, als Gedanke. Kriege, also ne, irgendwann ist überall Demokratie, überall Welthandel und die Probleme werden einfach diskutiert. Ja, und jetzt haben wir das. Demokratie kann sich nicht wehren oder zumindest die Wege sind noch nicht erfunden worden. Und zum einen, zum anderen gibt es Leute, die also vor gar nichts Angst haben und sehr aktiv gegen Demokratie angehen, sich auch noch tarnen als wahren Demokrat angeblich, ja, sehr effizient sind, viele Leute mitnehmen mit Propaganda und so, ohne dass sie es merken. Und dann merkt man, die Demokratie ist überhaupt nicht stark, wie wir dachten. Auch die Verfassung hat ganz viele Löcher. Oder wenn einer wie Trump zum Beispiel sagt, das ist mir scheißegal, was die Supreme Court sagt, ich mach's trotzdem, dann merkt man, okay, was macht man dann? Keine Ahnung, es gibt keine Lösung. Es gibt, also, ne, gibt es auch in Deutschland in der Verfassung oder in Frankreich sowieso. Es gibt ganz viele Löcher, die bisher niemand sich angeguckt hat, weil niemand auf die Idee gekommen ist, lass uns mal gucken, falls es Angreifer gibt. Und jetzt gibt es die Angreifer und die haben, und das kann ich euch sagen, alles schon sehr, sehr genau angeguckt.
Brauchst dann eben genau diesen Satz von Simon Wiesenthal, den du deinen Schülerinnen und Schülern auch mitgibst, um die Demokratie zu schützen?
Das wird nicht reichen. Das wird nicht reichen. Also der Schutz der Demokratie ist etwas, was man wahrscheinlich nicht nur mit einem Zitat dann lösen kann. Ich weiß auch nicht, ich habe auch nicht die Lösung, sonst wäre ich wahrscheinlich nicht hier. Aber ich versuche einfach meinen Mini-Teil dazu beitragen. Und ja, ich bin genauso ratlos wie alle anderen, ne? Nur ich versuche eben etwas auszuprobieren.
Trotz alledem, gibt es Dinge, die dir auch Hoffnung machen und Zuversicht geben?
Immer wieder, klar. Es gibt immer wieder Aktionen, Leute, die ich bewundere, wo ich sage, guck mal, das ist doch toll. Ich finde auch, also meine Geschichten, die manchmal oder oft gar nichts mit Demokratie, mit Politik zu tun haben, aber wenn ich erzähle so schöne menschliche Geschichten, die mich berührt haben und wenn ich es schaffe, euch auch damit zu berühren. Ich habe immer das Gefühl, mir hat diese Geschichte, diese wieder Vertrauen in die Menschheit gegeben. Und ich habe immer wieder das Gefühl, das kann ich übertragen. Das ist ansteckend, dieses Vertrauen.
Zum Beispiel?
Es gibt ganz, ganz viele Geschichten, wo ich denke, wow. Also ein Beispiel habe ich gesagt. Also das ist da diese drei Mädels zum Beispiel, die einfach aus ihrem Leben erzählt haben. Und auf einmal gab es jemanden, der sehr, sehr vehement gegen Demokratie war, der sagt, ich werde es mir anders überlegen. Das finde ich großartig.
Dein Stück Alphonse, jetzt noch Deutscherer, beschäftigt sich auch sehr intensiv mit der Geschichte der Freundschaft und der kulturellen Unterschiede zwischen Frankreich und Deutschland. Du wirst häufig gefragt nach den Unterschieden zwischen Frankreich und Deutschland.
Ja, sehr, sehr häufig. Ja.
Aber was sind die Gemeinsamkeiten?
Also hoffentlich eine Einigkeit über Werte. Wir sind Europäer. Wir haben eine Geschichte hinter uns, die sehr also bewegt war. Aber wir haben es auch geschafft, also nach so vielen Kriegen, uns zu versöhnen. Die deutsch-französische Freundschaft ist, ich habe lange gedacht, ja okay, das ist ein Ding, was für Deutschen und Franzosen sehr wichtig ist, aber darüber hinaus nicht. Und das ist falsch. Also ich habe eine Mail bekommen von jemand aus einem arabischen Land, ich weiß jetzt gerade nicht mehr welches, ich glaube Irak war das, Irak. Der hat eine Geschichte von mir auf YouTube gesehen, die irgendjemand auf Arabisch untertitelt hat. Und das war über deutsch-französische Freundschaft. Und er sagte, wie toll das sei und so. Und ich dachte, schön, dass du das schreibst und wahrscheinlich hast du in der Familie Franzosen oder Deutschen. Und deshalb, er sagt, nee, gar nicht. Mhm. Aber diese Versöhnung, die da stattgefunden hat, die ist nicht nur für Deutsche und Franzosen interessant, sondern das können Menschen. Das zeigt das.
Das ist faszinierend zu sehen, ja, genau, was beiden Ländern gelungen ist, genau, eben auch. Wie wichtig die deutsch-französische Freundschaft und das Verhältnis ist, erleben wir ja hier im Saarland jeden Tag.
Klar.
Wie nimmst du das wahr? Welche Rolle auch das Saarland spielt, wenn es um die deutsch-französische Freundschaft geht?
Ihr seid ein bisschen die Scharniere sozusagen. Ne? Gleichzeitig merkt man auch, dass hier die deutsch-französische Freundschaft manchmal auch gar nicht so einfach ist. Also ich höre immer wieder von Leuten, die genervt sind, dass so viele Franzosen herkommen zum Einkaufen. Aber gleichzeitig sagen die, aber für Käse kaufen wir schon in Frankreich ein. Und letztendlich sind hier, glaube ich, ganz, ganz viele genervt von den Grenzkontrollen zum Beispiel. Ne? Und das finde ich interessant, weil Grenzkontrollen sind eigentlich etwas, um den Leuten das Gefühl zu geben, okay, wir haben wieder die Kontrolle und etc. Und jemand in, keine Ahnung, in Hamburg oder so hat das Gefühl, oh, das ist gut, es gibt wieder. Aber die Leute, die da wohnen, also ihr, ne, die Saarländer, die wissen, wie scheiße das ist. und die wissen auch, das sehen wir doch alle, dass es kein Terrorist der Welt abschreckt. Oh, da mache ich hier also dann keinen Anschlag, weil es gibt Grenzenkontrolle. Das ist doch eine Lachnummer. Ja, das erlebt man in Saarland.
Das Verhältnis zwischen Macron und Scholz war nicht so gut oder die Chemie stimmte nicht. Was glaubst du, wird sich das verändern, wenn jetzt Friedrich Merz Bundeskanzler wird?
Ich hoffe.
Oder wie wird sich das verändern?
Ich hoffe. Ich weiß es nicht, aber ich hoffe. Macron hat auch nicht mehr so viel zu machen, jetzt 2 Jahre noch. Hat auch nicht mehr viel zu sagen in Frankreich. Aber bei Außenpolitik schon. Und ich meine, mit dem, was passiert in der Ukraine, in der Welt, in Russland, in den USA, also die müssen. Jetzt geht es nicht um Chemie. Also das, die Chemie hin und her, das sind nicht die Zeiten dafür. Es sind die Zeiten von Verantwortung zeigen und von schnell handeln.
Nach fast 35 Jahren, in denen du jetzt in Deutschland lebst, jetzt auch neben dem Französischen mit dem deutschen Pass, wo ertappst du dich, dass du denkst, oh, das ist jetzt auch schon ganz schön deutsch, da bin ich Deutscherer?
Ich bin pünktlich, viel, also heute nicht, aber sonst bin ich ganz oft pünktlich. Das verunsichert meine französischen Freunde sehr.
Die sagen, was ist mit dir los, einfach aus?
Ja, genau, genau.
Sonst noch was?
Also, ja, darf ich nicht sagen, aber es gibt Dinge in Deutschland, die ich gerne esse, aber das dürft ihr bitte nicht in Frankreich sagen, sonst also kriege ich Hausverbot wahrscheinlich.
Zum Beispiel?
Aber so komische Dinge, Diepe Lappes finde ich gar nicht so schlecht.
Ist ja auch nicht schlecht.
Geschmackssache, also frag mal einen Franzosen, der wird dir aber davon was erzählen.
Wo erkennst du, dass du auf alle Fälle auch eben noch Franzose bist?
Ich mag Schnecken, Frösche, Austern und ich bin eben nur manchmal pünktlich.
Blickst du ja als Deutscher mit französischen Wurzeln anders auf Deutschland?
Boah, das ist schwer zu sagen. Ich glaube, dass klar, in den 34, 35 Jahren, wo ich hier bin, nee, 34, hat sich vieles entwickelt natürlich und gleichzeitig sind das Dinge, die ich selber nicht merke. Also ich denke sicherlich ganz anders als vor 20 Jahren. Zum einen aus meiner Erfahrung hier, aber zum anderen aus normaler Altersgründen sozusagen. Also
zum Beispiel, wo denkst du anders?
Ich weiß es nicht, das müsste man mir sagen. Also ich merke es nicht. Ich habe das Gefühl, seit 35 Jahren habe ich mich nicht verändert. Ich sehe mich jeden Tag im Spiegel. Also ich weiß es, ich habe mich gar nicht verändert.
Und was sagen zum Beispiel deine Freunde und deine Familie in Frankreich?
Zum Beispiel, dass ich pünktlich bin, das finde ich schon sehr, sehr merkwürdig. Oder dass ich mich, wenn man sich verabredet, einfach, dass ich davon ausgehe, dass es jetzt abgemacht ist, dass ich nicht 17 Mal mich melde und sage, ist das bestätigt oder nicht? Und du weißt noch, ne, wir hatten vor 3 Monaten abgemacht, wir sehen uns morgen und so. Das finde ich schon sehr merkwürdig.
Also kein Klischee. Also da ist was dran, das Deutsche und Franzose. Also
Klischee, aber ist was dran.
Ist ja. was dran. Und wie blickst du aber auch aus Deutschland auf Frankreich?
Also ich glaube, dass Frankreich viele Charakterzüge hat, die ich nach wie vor toll finde. Aber ich glaube auch, dass Frankreich sich von bestimmten Dingen bewusst sich machen muss. Also diese sehr, sehr große Diskrepanz in der Gesellschaft, die es auch in Deutschland gibt, aber auch in Frankreich, führt dazu, dass möglicherweise auch in Frankreich, ne, also das Land wirklich gespaltet ist und so. Und ich glaube, da muss ganz dringend etwas gemacht werden.
Wie hätte das deine Großmutter gefunden, dass du Deutscher geworden bist?
Toll. Sie hätte das toll gefunden, bin ich sicher.
Was glaubst du, was hätte sie gesagt?
Mach das.
Warum?
Weil sie eben es geschafft hat, niemanden zu hassen und weil sie das als einen Teil der Versöhnung gesehen hätte.
Was ist für dich das Vermächtnis deiner Großmutter an dich?
Das ist zu groß für mich. Also meine Großmutter war jemand Tolles, aber sie hat mir nie so große philosophische Dinge mitgegeben. Es ist einfach nur eine Geschichte von einem Kind, der geboren ist in einer Familie, wo die Großmutter ein Tattoo auf dem Arm hatte. Und das hat natürlich einiges gemacht, aber das sind kleine Geschichten, die man auch groß sehen kann und auch könnt ihr auch gerne machen. Aber für mich, das sind kleine Geschichten, die mit Leichtigkeit da sind. Und nochmal, ne? Also dieses Stück und alle anderen Stücke, die ich mache, die Idee ist nicht mal philosophisch was zu machen. Die Idee ist auch nicht mal was Schweres zu machen, sondern man lacht. Man geht nach Hause leichter, als wenn man angekommen ist. Das ist die Idee.
Danke, dass du die Geschichte heute mit uns geteilt hast. Danke
sehr gerne
für deinen Besuch und das Gespräch, Alphonse.
Merci. A bientôt.
Aus dem Leben. Der SR3-Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr gibt's auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD-Audiothek.